Talk About It, der Hackerschool Podcast. Wir sprechen mit Menschen, die uns durch ihren Weg in die digitale Zukunft begeistern. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hackerschool Podcast, Talk About IT. Bei mir ist heute Dr. Henry Videra von der WVG, ein großartiger Kollege, der auch schon mit dem CIO des Jahres ausgezeichnet ist. Und ich freue mich riesig, ihn euch vorzustellen. Guten Morgen, Henry.
Guten Morgen, Julia. Schön, dass ich da sein darf.
Henry, was machst du beruflich, mal für Nicht-ITlerinnen erklärt?
Also ich bin CIO, das heißt einfach quasi Chief Information Officer oder einfach gesprochen IT-Chef. Das heißt in der BVG, wir sorgen dafür, dass die gesamte Technik funktioniert. Also für unsere Kolleginnen und Kollegen intern, dass sie Laptops haben, mobile Endgeräte, dass sie auf Software zugreifen können. Also alles, was an Technik ihnen die Arbeit leichter macht. Ja, dafür sind wir da. Und natürlich an der Kundenschnittstelle, wenn ihr mit uns, also in den öffentlichen Nahverkehr fahrt in Berlin, dann wollt ihr irgendwo Tickets kaufen, zum Beispiel an einem Automaten oder über eine App. Und ihr wollt euch auch wissen, wann kommt eigentlich dieser nächste Bus? Es muss irgendwo angezeigt werden auf Displays. Und dafür sorgen wir letztlich mit IT, dass quasi auch unsere Fahrgäste wirklich ein gutes Fahrerlebnis mit uns in Berlin haben.
Warum bist du in den Tech-Bereich gegangen? Was reizt dich daran?
Nämlich reizt daran diese Innovationskraft und die Neugierde. Ich glaube, Technologie spielt heutzutage überall eine Rolle. Und gerade wenn ich jetzt einfach mal ganz klassisch bei uns in die Organisation gucke, in die BVG, gibt es eigentlich gar keinen Teil mehr, der ohne IT funktioniert. Ja, und das ist eigentlich schön, weil das heißt, wir können überall mitspielen, wir können irgendwo Einfluss nehmen, ne, und wir können die Sachen zum Besseren verändern. Und das ist einfach eine Sache, die mir wahnsinnig viel Spaß macht.
BVG ist ja nicht in der ersten Linie ein IT-Dienstleister, sondern, okay, klar, ihr bewegt Menschen. Was ich mit euch zudem verbinde, ist einfach die weltgeilste Werbung. Ihr habt ja immer völlig verrückte Ideen, wie ihr auch Menschen da noch mit reinbringt. Ja. Also Mobilität auf der einen Seite, aber eben halt auch die IT-Infrastruktur. Warum denkst du, ist insbesondere für junge Menschen heute ein leichter Zugang zu IT-Fähigkeiten super wichtig?
Naja, also was ich auch eben gesagt habe, ich glaube, es gibt heute einfach keinen Bereich mehr, der ohne IT funktioniert. Das ist sowohl in unserem Privatleben, du kannst nirgendwo mehr eigentlich viele Geschäfte gar nicht mehr einkaufen, ohne digital zu bezahlen. Und genauso ist es auch in der Arbeitswelt. Es gibt nicht mehr diesen eines Berufsbild, wo du wirklich ohne IT auskommst. Das heißt, ich glaube, es gehört für mich wie Mathe und Deutsch heute eigentlich zu den Grundkenntnissen, die man einfach haben muss.
Sehr schöne Überleitung. Ich hab dich ja mal ein bisschen intensiver gestalkt, da ich dich ja auch bei den IT-Strategietagen auf dem Panel interviewen durfte. Und ihr habt in deinem Bereich ja einen richtig hohen Prozentanteil auch an Auszubildenden. Also du steckst auch eine Menge Energie in die Ausbildung junger Menschen. Was sind denn für dich die Fähigkeiten des 21. Jahrhunderts neben IT-Skills? Was denkst du, worauf kommt es an?
Ich glaube, es kommt wirklich auf das Thema Neugierde an. Ja, also was wir jetzt gerade einfach erleben, ist ja einfach, dass diese Veränderungszyklen immer kürzer werden. Ja, da brauchen wir jetzt gar nicht über die neuesten Technologien zu sprechen, aber wir merken einfach, dass das, was wir heute gelernt haben, in 2 Jahren eigentlich schon wieder überfällig ist. Ja, und von daher glaube ich, Menschen brauchen einfach so eine natürliche Neugierde und sie müssen verstehen, dass Veränderungen eigentlich der Normalzustand sind. Ja, und ich glaube, das ist das, was wir versuchen, auch unseren Azubis beizubringen und auch allen Menschen in unserer Organisation einfach, sich darauf einzulassen und diesen Weg zu gehen, weil dann wird er halt immer besser. Ne? Es wird aber immer schwieriger, wenn man versucht hat, irgendwas festzuhalten und sich zu klammern. Dann wird es halt schwierig, weil dann wird man irgendwann mit der Zeit ja überholt. Und von daher glaube ich, dass Neugierde extrem wichtig ist, aber auch das Thema Empathie wird halt immer wichtiger. Ne? Aber zu verstehen, was will dein Gegenüber, was sind eigentlich seine Bedürfnisse, seine Anforderungen. Es hat häufig gar nichts mit IT-Skills zu tun, ne? Sondern es kommt dann quasi zusätzlich dazu, um im Beruf, aber auch im Bereich, im Privatleben halt wirklich erfolgreich und gut leben zu können.
Du baust mir so coole Brücken. Normalerweise mache ich den Jingle für die Hackerschool erst ganz am Ende, aber die Fähigkeiten, die du jetzt ansprichst, das ist ja auch das, worauf wir tatsächlich einzahlen. Ist das auch einer der Gründe, wieso du dich so direkt entschieden hast, mit uns so eine coole Kooperation zu bauen, dass wirklich mit dem Plan eigentlich alle deine Auszubildenden da mal rein sollten?
Ja, also ich glaube, warum machen wir damit? Wir finden es erstmal cool. Ne? Wir finden es einfach super und wir sind ja selber auch ein öffentliches Unternehmen. Ne? Also wir gehören dem Land Berlin und für uns ist daher, ich glaube, grundsätzlich sollte es für jedes Unternehmen sein, aber für uns nochmal insbesondere die Frage, wie engagieren wir uns sozial, gesellschaftlich, ja? Und von daher finden wir diese Hackerschool einfach gut, weil sie ja an die Schulen geht und jungen Menschen, ja, wirklich die Möglichkeit zeigt, was ist denn eigentlich IT, was ist denn diese Informatik, was kann ich denn technologisch machen? Also einfach diese Hürden zu nehmen. Und wir machen das aber natürlich auch aus dem Eigeninteresse, ne? Ich meine, wir haben ganz viele offene Stellen. Wir suchen perspektivisch noch mehr Menschen, die Lust auf IT haben, die Lust auf Technik haben. Und wir glauben, das ist einfach eine gute Chance, es da frühzeitig dafür zu werben. Nicht alle werden wahrscheinlich am Ende bei uns landen, aber vielleicht gewinnen wir die einen oder den anderen für uns. Es ist aber auch super cool für unsere Azubis, ne? Deshalb wollen wir es ja als einen festen Bestandteil ihres Ausbildungsplans, wollen wir sagen, Didaktik, Sachen zu lernen, Menschen etwas beizubringen, zu schulen, das sind ja wahnsinnig wichtige Elemente auch der eigenen Ausbildung und des späteren Berufslebens. Von daher ist es eigentlich so eine Win-Win-Situation, ne? Weil sozusagen unsere Azubis dann, und wir haben wirklich viele bei uns ja auch im Unternehmen, im großen Konzern, dass die das einfach zu ihrer Regeltätigkeit machen und einfach sagen, ja, ich bin Teil dieser Hackerschool, ich mache da mit, deshalb engagieren wir uns da als BVG.
Wie war denn dein eigener Weg in diesem Bereich? Hattest du auch jemanden, bei dem du gesehen hast, wow, was er oder sie beruflich macht, da habe ich auch Lust drauf? Weil meine Vermutung ist, als IT-Chef wirst du ja nicht den ganzen Tag programmieren.
Ja, diese schönen Zeiten sind leider vorbei, ja. Das muss man ganz offen sagen. Ich glaube, heute tut mein Team auch wahnsinnig gut daran, das auch sicherzustellen, dass das auch nicht mehr passiert, ja.
Henry, kurze Zwischenbemerkung. Die wunderbare Claudia Plattner sagte, ich darf nicht mehr, die lassen mich einfach nicht, aber ist wahrscheinlich auch gut so. Fühlst du dich da ertappt?
Ich fühle mich ertappt, aber ich habe das Gefühl, dass mein Team das etwas freundlicher verpackt, ja.
Wie war dein Weg?
Mein Weg war halt quasi Eltern geprägt. Also meine Eltern haben zwar nicht studiert, waren keine Akademiker, sie haben aber in der IT, sind sie groß geworden. Ja, nach der Ausbildung beziehungsweise nach der Hochschulreife. Und damals gab es noch Lochkarten und dann entstanden quasi diese ganzen IT-Abteilungen und so weiter. Ne? Und von daher hatten wir früher ein Commodore 64 zu Hause. Ne? Und mein Vater und meine Mutter haben mir ein bisschen erzählt, was sie auf Arbeit machen. Das hat bei mir dieses Interesse, diese Neugierde geweckt. Dass ich gesagt habe, das ist super cool. Ich wollte gerne studieren gehen, habe also dann wirklich auch die Fachrichtung gesucht, die Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Informatik, also Wirtschaftsingenieurwesen. Das gab es damals an der TU Berlin als eine der wenigen Universitäten wirklich mit Fachrichtung Informations- und kommunikationstechnische Anlagen. Und der Rest ist Geschichte. Ich habe mein Studium quasi über das Programmieren von Datenbanken verdient und bin dann sozusagen dem IT-Bereich immer treu geblieben.
Ach, guckst du, also auch eins der Studien oder einer der Studiengänge, wo man sich tatsächlich auch gar nicht so sehr mit BAföG aufhalten muss, sondern das löst man anders.
Sowohl als auch.
Lustigerweise ist das bei der Musik gar nicht unähnlich. Ich hatte damals ich habe 30 Jahre Geige gespielt und hatte damals die wunderbare Situation, dass, insbesondere wenn du Bratsche spielen konntest, hast du ja überall Mucken gehabt, also musikalische Gelegenheitsgeschäfte und eine Probe, zwei Konzerte, 250 Schmack. Das war so als Schüler auch schon mal ganz cool, muss man sagen. Wir outen uns, wir sind beide knapp über 30, richtig?
Knapp.
Das heißt, du hattest wunderbare Role Models at home sozusagen und hattest gar nicht so den Bereich, die Zweifel mit, ist das mein Bereich, kann ich da rein? Wie viele Mädels hattest du denn in deinem Studiengang, Henry?
Sehr wenige. Ich kann mich an eine Kollegin erinnern, eine Studienkollegin, ja.
Eine, doch so viele.
Ja, genau.
Was denkst du, wie kriegt man das hin, mehr Frauen noch in diesem Bereich zu begeistern? Oder gleich mitgefragt, wie viele von deinen Azubis sind denn auch Mädels?
Ja. Also genau, ich glaube, wie man das wirklich schafft, also ich frage mich hier eher die Frage, warum hat sich das eigentlich so entwickelt? Ne? Also ich glaube, wenn man mal zurückguckt, auch glaube ich in die alten Bundesländer oder in die neuen Bundesländer besser gesagt, ich glaube, es war dort an den Universitäten ja durchaus gang und gäbe, dass es einen höheren Frauenanteil gibt. Also die Frage ist einfach, was haben wir getan, dass wir sozusagen heute so einen wahnsinnigen Männerüberschuss in so technischen Disziplinen haben, sei es Maschinenbau, sei es Informatik. Und da bin ich aber gar nicht der richtige Ansprechpartner. Ich weiß es gar nicht. Ich weiß nur, deshalb engagieren wir uns ja auch als BVG früh in den Schulen, wenn wir sagen, wir wollen einfach zeigen, dass es spannende Berufsbilder, spannende Thematiken gibt, wo quasi, egal, unabhängig vom Geschlecht, jeder eigentlich seine Erfüllung finden kann.
Ich höre auch immer wieder, wenn ich auch mit CIOs spreche, dass die technischen Skills wirklich nur ein Teil der Gesamtmiete sind, sondern wie viele andere Skills auch insbesondere im Bereich der Informatik oder des gesamten Brückenbaus gebraucht werden. Du sagtest, Neugier ist ganz wichtig, aber Social Skills, glaube ich, spielen auch eine riesige Rolle, oder?
Total, total. Ich glaube, wir vergessen halt häufig, eine technische Lösung entsteht ja nicht als so Monolith ganz alleine, ne? Sondern so eine technische Lösung muss sich ja irgendwie danach orientieren, was wird eigentlich gebraucht, also was wollen unsere Kundinnen und Kunden, also bei uns sind es ja die Berlinerinnen und Berliner, die sich quasi in der Stadt von A nach B bewegen. Ich muss ja verstehen, was treibt die um, welche unterschiedlichen Anforderungen haben die, ja, und das heißt, am Ende des Tages ist dann die technische Qualifikation, das umzusetzen, ein wichtiger Teil, aber eben nur ein Teil. Und gerade wenn ich dann darauf blicke und sage, ich habe eigentlich sozusagen einen wahnsinnig hohen Innovationszyklus, ne, und einen schnellen Innovationszyklus, dann bringt es mir auch heute nichts, Menschen einzustellen, die die höchste technische Qualifikation in einer Programmiersprache oder einer Technologie haben. Weil es kann durchaus sein, dass wir in 3-4 Jahren schon wieder etwas komplett Neues einsetzen. Ne? Das heißt, ich brauche eigentlich Menschen, die, wie du gesagt hast, Neugierde mitbringen, die Lust haben, so ein lebenslanges Lernen zu leben. Ja. Und von daher glaube ich, genau, es ist ein wesentlicher Punkt, technische Qualifikation, aber es ist nicht der einzige.
Ich muss immer noch schmunzeln, wenn ich an eine deiner Aussagen von unserer Panel-Diskussion denke. Es wird ja alles globaler, internationaler, und der Wunsch, sich wirklich auch immer ganz weltoffen aufzustellen, ist manchmal noch größer als die eigene Internationalisierungsgeschwindigkeit im Unternehmen. Welche Rolle, denkst du, spielt es da auch eben Diversity, nicht nur Jungs, Mädels, sondern auch international Unternehmen zu öffnen, und was kann man dafür tun, das zu unterstützen?
Ja, also ich glaube, es ist grundsätzlich, also früher war das mal ein nettes Add-on, dass man gesagt hat, desto internationaler ist, desto diverser man ist, desto mehr Perspektiven hat man drin, und dann wurde es sehr empirisch belegt, dass es irgendwie zu besseren Ergebnissen führt, auch kreativeren. Heute würde ich sagen, wir sind ein Berliner Unternehmen. Wenn ich auf die Stadt Berlin gucke, die ist multikulturell, die ist international. Wir können es das gar nicht leisten, nicht so aufgestellt zu sein, genauso wie unsere Stadtgesellschaft. Also von daher, wir müssen das einfach tun. Es bringt aber auch wahnsinnig viel. Also mein Lieblingsbeispiel ist immer wieder, wie will ich als Mobilitätsunternehmen ein gutes Produkt einführen, wenn ich in meiner Belegschaft keine mobilitätseingeschränkten Personen habe oder keine Person, die sozusagen die Herausforderung kennt, wenn man nicht gut sieht zum Beispiel. Das sind ja alles Perspektiven, die würde ich in einer sehr homogenen Gruppe gar nicht, ich kann sie nicht kennen, das ist quasi gar kein Vorwurf, aber wie will ich dann eigentlich eine gute, inklusive Lösung an den Markt bringen? Ne? Und das können sich vielleicht Unternehmen leisten, die ein sehr spitzes Produktangebot haben oder Serviceangebot. Bei uns ist es so, wir sind für die ganze Stadt da. Ne? Wir machen pro Tag ungefähr 3 Millionen Fahrten. Wir können es uns gar nicht leisten, quasi nur ein spitzes Angebot zu entwickeln, was nur für eine bestimmte Gruppe nutzbar ist, sondern wir müssen immer von Anfang an gucken, dass es maximal inklusiv ist. Und da hilft der internationale Blick, weil wir sind ja nicht die einzige Hauptstadt auf der ganzen Welt. Es gibt ganz viele mit vielen Menschen, und auch dort müssen die Menschen von A nach B kommen. Und ich glaube, es wäre fatal, wenn wir sagen würden, wir sind die tollste Stadt und wir haben immer die beste Lösung. Ich glaube, ganz im Gegenteil, es hilft uns einfach, und das tun wir auch, zu gucken, was macht denn London, was macht denn Seoul, was macht denn Mexico City? Einfach mal zu gucken, was machen denn andere, was haben die für Probleme, und lernen voneinander.
Mega. Neben der eigenen Diversity spielen ja auch Netzwerke immer eine, nach meiner Einschätzung, zunehmende Rolle. Welche Rolle oder Bedeutung siehst du von Netzwerken auch zur eigenen Weiterentwicklung des Bereiches, den man leitet, in dem man arbeitet?
Also ich glaube, Netzwerk ist so wahnsinnig großer Begriff, ne? Aber wenn ich jetzt allein auf mich gucke und sage, als CIO eines Landesunternehmens, ne, wir haben ja auch die Berliner Wasserbetriebe, wir haben den Berliner Flughafen, wir haben die Berliner Stadtreinigung, alles Unternehmen, wo man sagt, allein schon vom Namen her klingen die ja sehr ähnlich wie wir, ne? Die haben eine ähnliche Eigentümerstruktur, und allein dieser Austausch untereinander ist total sinnvoll, weil wir müssen ja nicht immer alles neu erfinden, wir müssen ja nicht alle jeweils, nur um jetzt mal technisch zu sein, eine neue Cloud Umgebung entwickeln. Wir müssen nicht alle die SAP-Transformation machen, ne, sondern einzeln, sondern wir können das ja gemeinsam tun. Und genauso glaube ich, dass auch für jede Kollegin und Kollegin bei uns so ein Netzwerk extrem wichtig ist. Wir haben Frauennetzwerke, wir haben ein Regenbogennetzwerk, sind alles Netzwerke, wo sich Leute quasi ja eigentlich selbst motiviert zusammenschließen, sich austauschen. Und ich glaube, dann sind sie am Ende auch erfolgreicher, sowohl für sich persönlich als auch in Summe wahrscheinlich fürs Unternehmen.
Und die Netzwerke machen so viel Spaß. Also ich freue mich ja schon drauf, wenn wir uns über die CIO-Netzwerke immer wieder über den Weg laufen. Was denkst du, können Unternehmen machen, um genau diese Gedanken auch für ihre Mitarbeitenden nach vorne zu bringen, aber eben auch sich wirklich gesellschaftlich so zu engagieren, dass es einen Unterschied macht und CSR mehr als eine Abkürzung von 3 Buchstaben ist?
Ja, ich glaube, wir müssen einfach diesen Paradigmen-Shift, den wir jetzt erleben, den müssen sie einfach leben. Ne? Also ich glaube, Unternehmen können sich nicht mehr zurückziehen und sagen, Politik wird außerhalb unserer 4 Wände des Unternehmens besprochen, sondern müssen einfach sagen, Politik, gesellschaftliche Verantwortung sind Teil von Führung heute. Und dementsprechend muss sozusagen die Unternehmensführung, Aufsichtsräte, Vorstände, aber auch Bereichsleitungen oder quasi jeder, der eigentlich in Führung ist, muss sagen, das Thema ist für mich auch wichtig. Ja, und muss sich halt auch vor seine Mannschaft stellen und sagen, guck mal, die Themen sind mir wichtig, wie wir miteinander zusammenarbeiten, was unsere Werte sind, wie divers wir sind. Ne? Das ist, das kommt nicht einfach, da kann man nicht einfach sagen, wir sind jetzt divers, ne? Oder wir engagieren uns jetzt gesellschaftlich oder wir haben jetzt einen CSR-Report, sondern das ist Führung. Das muss man jetzt über die nächsten Jahre quasi immer wieder auf die Agenda schreiben, die Rahmenbedingungen schaffen. Und ich wünschte mir, dass mehr Unternehmen dort einfach stärker ihrer Verantwortung gerecht werden.
Dein Wort in allen Gehörgängen, die hier zuhören und darüber hinaus. Tausend Dank für deine Gedanken. Ich habe es mega genossen, dich über die Netzwerke kennenzulernen und einfach auch hier nochmal öffentlich mit dir zu sprechen. Danke für deine Zeit, Henry. Wunderbaren Tag.
Vielen, vielen Dank, Julia.
Na, haben wir eure Neugier geweckt? Dann erzählt von uns. Schickt Kindern unsere Kurse. Guckt auf unserer Website vorbei. Wir haben immer spannende Angebote. Der Link ist in den Shownotes. Wir freuen uns riesig, wenn wir mit euch die Welt etwas verbessern können. Das war ein Interview von der Hacker School. Bis zum nächsten Mal. Eure Julia.